Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In den vergangenen anderthalb Monaten haben wir fast ausschließlich über die Wahlprogramme zur Bundestagswahl gesprochen. Heute soll es erneut ums Politische gehen, aber in einem ganz grundsätzlichen Sinne. Es geht um die Demokratie. Fast alle finden Demokratie gut und sehen sie als einen hohen Selbstzweck an. Der deutsche Soziologe Robert Michels war da aber anderer Meinung. Er entwickelte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Theorie, mit der er erklären wollte, wieso die sozialistischen Parteien trotz ihrer demokratischen Ideale im Laufe der Zeit immer wieder nach rechts rücken. Ihm zufolge bilden sich in jeder Partei Führerklicken heraus und diese sorgen dann dafür, dass das eherne Gesetz der Oligarchie gilt. Das heißt also, eine Oligarchie macht sich in einem demokratischen Rahmen breit. Eine wirkliche partizipative Demokratie schien für Robert Michels zwar theoretisch wünschenswert, aber praktisch eigentlich unmöglich.
Ja, und Robert Michels war, das sollte nicht verschwiegen werden, eine sehr, sehr ambivalente Figur. Er begann seine Karriere als radikaler Sozialdemokrat, also als Sozialist. Er war dann Teil der syndikalistischen Bewegung, also einer besonders radikalen Gewerkschaftsbewegung. Und später wurde er dann Faschist. Ja. Er stand zwischenzeitlich der proletarischen Frauenbewegung nahe. Er war in Kontakt unter anderem mit Clara Zetkin. Jedoch am Ende seiner Karriere hat er eine Professur von Mussolinis Gnaden erhalten. Diese politisch unglaubliche Biografie, die werden wir heute nicht tiefergehend behandeln können, aber vielleicht werden wir Anhaltspunkte für Robert Michels eigenartige Entwicklung in seinem berühmtesten wissenschaftlichen Werk finden. Werbung.
Nicht nur in Deutschland, überall auf der Welt suchen Regierungen nach Antworten auf die großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Dabei können wir in letzter Zeit vermehrt beobachten, dass auf Rezepte aus der Vergangenheit zurückgegriffen wird. Von mutigen, progressiven Ansätzen ist wenig zu sehen. Um genau solche fortschrittlichen wirtschafts- und finanzpolitischen Ideen und Strategien geht es jedes Jahr am Tag der progressiven Wirtschaftspolitik. Auf diesem Kongress der Friedrich-Ebert-Stiftung dreht sich alles um Wege und Instrumente für mehr Investitionen in die Zukunft, für die Sicherung guter Arbeit und für eine gerechte Finanzpolitik.
Bei diesem Kongress werden bekannte Gäste zugegen sein, etwa der amtierende Kanzler und die DGB-Vorsitzende. Und es gibt Foren zu speziellen Aspekten, wie zum Beispiel zur Rolle des Staates in der sozialökologischen Transformation, zur Geld- und Wirtschaftspolitik in Zeiten von Unsicherheit und Transformation, zu Arbeitsmarkt, Sozialstaat und viel mehr. Dieses Jahr findet der Tag der progressiven Wirtschaftspolitik am 9. April statt in den Räumlichkeiten der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Ihr könnt auch per Livestream teilnehmen. Anmelden kann man sich über die Website der Friedrich-Ebert-Stiftung. Die Teilnahme ist wie immer kostenlos. Also jetzt anmelden, die Plätze sind begrenzt. Den Link zur Kongressseite mit allen weiteren Informationen, die findet ihr in der Episodenbeschreibung.
Zurück zu Robert Michels. Der in Köln geborene Soziologe entstammte selbst dem Bürgertum und wandte sich Anfang des 20. Jahrhunderts dem Sozialismus zu. Doch schon wenige Jahre später war er enttäuscht von dem Weg, den die Sozialdemokratie eingeschlagen hatte. Die Sozialdemokratie war ihm zu reformistisch und zu wenig revolutionär. Bevor er sich dem italienischen Nationalismus und dem Faschismus zuwandte, legte er eine Untersuchung vor, mit der er erklären wollte, wieso jede Partei, die mit demokratischen und sozialistischen Idealen gegründet wird, über kurz oder lang verbürgerlichen muss und wieso die direkte Demokratie letztlich durch die Herrschaft einer Führerklicke innerhalb der Partei abgelöst wird.
Der Titel dieser 1911 erschienenen Schrift lautet »Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens.« Nun könnten manche meinen, ja, das Thema ist doch veraltet. Diese soziologische Schrift, die ist vor über 100 Jahren erschienen. Was hat uns das denn überhaupt noch über die politische Gegenwart zu sagen? Nun, Wahrscheinlich eine ganze Menge. Wenn man zum Beispiel die heutigen Grünen betrachtet, dann erkennt man ja sehr, sehr schnell, dass diese überhaupt nichts mit den Idealen zu tun haben, mit denen sie einst gegründet wurden. Ja, eins waren das ja die großen Revoluzzer, heutzutage sind sie so staatstragend, wie es nur irgend geht. Sie haben sich als Friedenspartei gegründet und mittlerweile handelt es sich bei ihnen ja um die sicherheits- und außenpolitisch größten Falken neben der Union. Das leugnen die Grünen selbst ja auch eigentlich gar nicht mehr. Eine ähnliche Karriere, wenn auch deutlich länger, sehen wir bei der Sozialdemokratie. Die wurde als antimilitaristische und sozialistische Partei gegründet und hat sich in den letzten anderthalb Jahrhunderten unter anderem durch die Absegnung von Kriegskrediten oder die Agenda 2010 hervorgetan.
Es scheint wie ein historisches Gesetz, dass linke Parteien im Laufe der Zeit nach rechts tendieren, dass sie, um regierungsfähig zu sein, wie es dann heißt, ihr eigentliches Programm aufgeben und von Aufrüstungsbeschlüssen bis hin zu neoliberalen Arbeitsmarktreformen alles mitmachen. Wenn man diese Gefahr, die letztlich jede linke Partei betrifft, für die Zukunft einmal bannen will, dann kommt man nicht umhin, Robert Michels zu lesen, auch wenn sein späteres politisches Engagement selbstverständlich abzulehnen ist.
Und was interessant ist an dieser Schrift ist, man merkt, man hat es hier noch mit einem Mann zu tun, der Ideale eigentlich auch immer noch hat. Also permanent wirft er der Sozialdemokratie vor, dass sie nicht mal derart revolutionär ist. Also das ist nicht einfach nur so ein Tatsachenbefund, sondern er sagt selbst ganz klar, dass quasi diese Sozialdemokratie vor allem dann berechtigt ist, wenn sie diesen Staat umkrempeln will und was ganz anderes mit ihm machen will, wenn sie eine Revolution machen will, wenn sie sich für die Arbeiterschaft einsetzt und nicht nur für das Fortbestehen der eigenen Partei. Das heißt, man sieht hier, da ist noch ein Mann, der in irgendeiner Form an die Notwendigkeit eines Sozialismus glaubt, auch wenn er nicht mehr an den Realismus des Ganzen glaubt. Und was tut er nun erst einmal? Nun, er kompiliert eine schier unglaubliche Menge an empirischem Material aus verschiedensten Ländern Europas. In allen sozialistischen Parteien, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts gründen, werden demokratische Ideale anfangs großgeschrieben. Das ist wenig überraschend, denn das Ziel ist ja eine klassenlose, also auch eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Und da sind sich die allermeisten Sozialisten einig. Stellt sich nur die Frage, wie sieht das in der Praxis aus? Wenn beispielsweise eine sozialdemokratische Partei gegründet wird, kann diese wirklich ohne Hierarchie und Herrschaft auskommen? Michels erteilt dem schon zu Beginn der Untersuchung eine ganz klare Absage. Er schreibt: Wer Organisation sagt, sagt Tendenz zur Oligarchie. Die Organisation vollendet entscheidend die Zweiteilung jeder Partei bzw. Gewerkschaft in eine anführende Minorität und eine geführte Majorität.
Etwas einfacher ausgedrückt, sobald Menschen sich für einen bestimmten Zweck zusammenfinden, brauchen sie Organisation. Das leuchtet ein. Wenn der Zweck darin besteht, die Lage der arbeitenden Klasse zu verbessern oder gar die bürgerliche Gesellschaft abzuschaffen, dann braucht es Gewerkschaften oder sozialistische Parteien. Schnell aber werden diese Organisationen dann zu groß, um jede Entscheidung basisdemokratisch zu treffen. Wer hätte auch Lust dazu, könnte man auch so fragen. Ja. Ne? Noch dazu muss eine solche Organisation arbeitsteilig agieren. Es können unmöglich alle Mitglieder einer Partei über alles gleichermaßen Bescheid wissen, um dann darüber abzustimmen. Also man stelle sich das einmal vor, wie komplex solche Situationen wären. Wem will man das zumuten? Michels schreibt nun: Souveräne Massen sind unfähig, auch nur die notwendigsten Beschlüsse auf direktem Wege aus sich selbst heraus vorzunehmen. Die Impotenz der direkten Demokratie resultiert zunächst, wie die Potenz der indirekten, aus der Zahl. Und weiter sagt er dann, die Mehrzahl ist froh, wenn sich Männer finden, welche bereit sind, die Geschäfte für sie zu besorgen. Das Führungsbedürfnis, meist verbunden mit einem regen Heroenkultus, ist in den Massen, auch in den organisierten Massen der Arbeiterparteien, grenzenlos. Das heißt, jetzt erst einmal unterstellt er fast auch so einen Wunsch nach Führung oder so einen Führerkult, sagt er gleich. Man kann es vielleicht auch sogar ein bisschen drosseln und sagen, naja, man ist ganz dankbar, wenn einem gewisse Arbeiten abgenommen werden und man hat eine gewisse Verehrung für die Leute, die diese abgenommene Arbeit dann gut erledigen.
Ja, also er stellt quasi selbst auch so organisationssoziologisch heraus, warum es alternativlos ist, dass es irgendeine Form von Delegation oder Wahl gibt, dass es also immer ein Verhältnis von Führern zu Geführten gibt. Und dann beschreibt er quasi noch, wie da aber zusätzlich auch noch so psychologische Bedürfnisse der Masse dazu hinzukommen. Mhm. Also dass zum Beispiel die Verehrung, die man vielleicht zuvor, da bringt er gerade sehr prominentes Beispiel Italien, die Verehrung, die man im Religiösen ausgeübt hat, dass man das dann auf die Partei projiziert. Und spätestens dann wird das natürlich hochgradig problematisch, weil das bedeutet, dass hier so ein Personenkultus stattfindet, der dann natürlich diesen Führern einen Blankoscheck ausstellt. Also wenn man quasi glaubt, das ist der große Führer, der weiß schon, was am besten für die Partei, für die Arbeiter etc. ist, wenn man sich also komplett aus allem rausklingt, dann gibt es natürlich gar keine Möglichkeit der Kontrolle mehr. Also, ganz grundsätzlich gilt, wenn eine Partei beschlussfähig sein soll, dann muss sie vom Ideal permanenter direkter Demokratie Abstand nehmen. Sie ernennt Führer, wie Michel sie nennt, wohlgemerkt lange vor dem Nationalsozialismus, und das auf allen Ebenen. Von Delegierten für Parteitage bis hin zu den Parteichefs gibt es ja eine Vielzahl von Autoritäten. Und die sind zwar rein theoretisch wieder absetzbar, erweisen sich im Laufe der Zeit aber als kaum abwählbar. Etwa weil sie für die Partei aufgrund ihrer Prominenz unverzichtbar sind, so wie August Bebel für die Sozialdemokratie des frühen 20. Jahrhunderts. Und man hat ja viele solche großen Männer, sind es ja in der Regelzahl im frühen 20. Jahrhundert, auch wenn es natürlich auch große sozialistische Frauen zu dieser Zeit gab. Und da hat man dann gerade diese Verehrung der Massen, die wir eben angesprochen haben. Und die führt dann dazu, dass diese Politiker natürlich immer sagen können, naja, ihr könnt mich jetzt hier wegputschen, aber ihr wisst selbst, dass ihr dann vollkommen irrelevant seid. Also da ist schon diese Möglichkeit, wirklich jemanden einfach demokratisch abzuwählen, ihm wieder das Mandat zu entziehen, sehr eingeschränkt. Oder aber diese Chefs der Partei, die schaffen es, sich gegen den Rest der Partei abzusichern, indem sie sich mit anderen Granden der Partei verschwören. All das wird dann von Michels sehr detailliert geschildert, mit Beispielen aus ganz Europa. Das kann sich ja eigentlich auch jeder selbst ausmalen. Also wie schafft man es als Parteichef, sich gegen Angriffe von innen zu wappnen? Na, wie wäre es dann beispielsweise, indem man Artikel in der Parteipresse unterbindet? Man sorgt einerseits dafür, dass sozialdemokratische Politiker nicht in bürgerlichen Parteien Zeitschriften veröffentlichen dürfen. Ja, da gibt es quasi ein Verbot. Und dann sorgt man auf der anderen Seite dann dafür, dass aber meinetwegen im Vorwärts oder in anderen SPD-Parteiorganen auch nicht diese Person schreiben kann. Und dann hat man es direkt geschafft, seine oligarchische Stellung auszunutzen, um sich gegen Kritik abzusichern.
Und das wird ja heute, wenn wir die mediale Berichterstattung uns ansehen, immer sehr stark gutiert, dass jemand, egal von welcher Partei wir jetzt da sprechen, Führungsstärke zeigt und Geschlossenheit herstellt. Geschlossenheit ist ja da das entscheidende Wort, bedeutet also, dass die Binnenpluralität runtergedimmt ist, dass da also nicht laute Stimmen hervortreten, die den Führungsstil kritisieren.
Genau, und erst dann gilt man ja auch zum Beispiel für die bürgerlichen Medien als ein Politiker, der quasi den Laden im Griff hat. Also es ist ja immer ganz interessant. Auf der einen Seite sagt man, früher hieß es in Deutschland ein Volkreinreich, ein Führer. Wie konnte man sowas Verrücktes gutheißen? Aber selbst wird ja permanent eigentlich auch von bürgerlichen Journalisten gesagt, man will vom Kanzler Führungsstärke. Ein ordentlicher Parteivorsitzender muss seine Partei im Griff haben und so weiter. Also demokratische Illusion hat da ja eigentlich auch fast keiner. Und wir sehen jedenfalls, dass man dieses rein theoretisch gleiche Mitspracherecht für alle hat. Zum Beispiel, jeder hat ein Vorschlagsrecht für Parteitagsresolution. Jeder hat das theoretische Recht, Artikel in der Parteipresse zu publizieren. Aber all das wird zur pseudodemokratischen Makulatur in so einem großen Betrieb.
Aber auch auf den mittleren Ebenen der Partei ist eine Verkrustung zu spüren. Die Sozialdemokratie ist in ihren Anfangstagen eine gesellschaftlich geächtete kleine Gruppe von Sozialisten und sie wird vom Staat verfolgt und wer sich zu ihr bekennt, der riskiert zum Beispiel seine bürgerliche Erwerbskarriere. Es handelt sich also um idealistisch eingestellte, klassenbewusste Arbeiter, die ihr gemeinsames Interesse voranbringen wollen und dabei auch eigene Nachteile in Kauf nehmen, ja. Je mehr die Sozialdemokratie aber ins realpolitische Leben eingreift, je größer die Basis der Bewegung wird, desto größer wird die Partei Und daher wird sie auch zu einem Arbeitgeber. Der ehrenamtliche Revolutionär wird also dann der Parteibeamte, wenn man so möchte. Und als solcher lebt er von der Partei und auch dafür, dass diese Partei stabil bleibt und dass er seine Position auch dort stabilisieren kann. Damit geht dann eine Verbürgerlichung der Partei einher. Und die ehemaligen Proletarier, die in einer Fabrik geschwitzt haben, können dank der Sozialdemokratie zu Berufspolitikern oder Beamten werden und sind sowohl finanziell als auch in Hinsicht auf die Arbeitsbedingungen besser gestellt als die normale Arbeiterschaft. Es gibt also einen hohen Anreiz, eine solche Parteikarriere zu machen. Michels schreibt, die Sozialdemokratie dient demnach in gewissen Schichten der Lohnarbeiterschaft als Klassenerhöhungsmaschine. Ihr ist die geschichtliche Aufgabe zuteil geworden, proletarische Bestandteile, und zwar vielfach die fähigsten, klügsten, zu entproletarisieren. Wenn wir jetzt heute auf die Sozialdemokratie schauen, also die Spitzen, dann ist das auch schon nicht mehr in dem Sinne anzutreffen, dass wir dort Leute haben, die aus der Arbeiterschaft kommen. Wir hatten mit Kurt Beck noch jemanden, der Elektriker war, der also nicht Akademiker war. Das war aber eine rühmliche Ausnahme und heute findet man das fast gar nicht mehr. Man könnte eher sagen, es ist heute so eine Klassenerhöhungsmaschine dann für einen gewissen akademischen Stand. Und das gilt natürlich auch für die anderen linken Parteien, wo dann ja auch sich bei vielen die Frage stellt, bleibe ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni im Mittelbau, versuche ich es da weiter oder strebe ich eine Parteilaufbahn an, habe ich da vielleicht auch bessere Berufschancen?
Ja, und das ist deshalb auch so bemerkenswert. Also deshalb lohnt es sich auch wahnsinnig, dir das Buch mal so komplett zu lesen, weil man dann nochmal merkt, was sich alles verändert hat. Du hast es schon gesagt, damals gab es noch diese Arbeiter in der Partei, die gab es auch durchaus in den Führungsetagen. Das waren nicht einfach nur irgendwelche, oftmals sind es ja im Bundestag Rechtsanwälte beispielsweise oder anderweitig Studierte, sondern da waren durchaus noch Leute, die Arbeiter waren oder zumindest aus einer Arbeiterfamilie kamen. Das findet man ja in der SPD gar nicht mehr. Auch andere Erscheinungen der Sozialdemokratie von damals kennt man gar nicht mehr. Zum Beispiel wird berichtet von sozialdemokratischen Kneipen. Also da gab es wirklich Verbünde von Kneipiers in Deutschland, die sich zur Sozialdemokratie bekannt haben und wo dann Veranstaltungen stattgefunden haben, weil ja viele Veranstaltungsorte dann der SPD, als sie noch sozialistisch waren mal, gar keine Veranstaltungsorte geben wollte. Und da konnte man sich mit Gleichgesinnten treffen. Es gab auch sowas wie sozialistische Kegelvereine. Da spottet dann Michels und sagt, ein Kegelclub bleibt ein Kegelclub, auch wenn er sich Kegelclub Freiheit nennt, schreibt er dann. Und da kann man dann natürlich drüber spotten, aber dennoch zeigt es ja, es gab mal eine Verankerung dieser Partei im Leben der Werktätigen. Also es gab wirklich eine Bewegung dahinter. Das war nicht einfach nur ein Apparat von Politikern, die man alle paar Jahre wählt und mit denen man sonst nichts zu tun hat, sondern der Sozialismus oder die Sozialdemokratie waren mal wesentlicher Bestandteil der Lebensführung der Leute. Nun, jetzt haben wir ja eben schon von dir gehört, Wolfgang, was damals passiert ist, ist, die ehemals proletarischen Mitarbeiter der Partei, die steigen auf, sie erlangen eine gewisse Sicherheit im Leben. Das heißt dann aber auch, diese Aufgestiegenen, die haben vielleicht noch einen gewissen sozialistischen Idealismus, aber sie haben keinen eigenen materiellen Anreiz mehr zur Abschaffung der bürgerlichen Gesellschaft. Michels konstatiert boshaft, was interessiert Sie das Dogma von der sozialen Revolution? Sie haben Ihre eigene bereits durchgeführt. Im Grunde konzentrieren sich Ihre Gedanken unbewusst auf die eine Hoffnung, dass es noch recht lange ein Proletariat gebe, das Sie delegiere und unterhalte. Und das ist jetzt ja wirklich eine interessante Frage. Also wenn man sich die moderne Sozialdemokratie anschaut, die offenkundig keinen Sozialismus mehr will, aber auch zum Beispiel die Gewerkschaften, die das zwar noch oftmals so in ihren Statuten drinne stehen haben, man will langfristig Vergesellschaftung von Produktionsmitteln und all das, aber nichts dergleichen machen, sondern oftmals ja eher noch die Standortpolitik des Staates gleich mitdenken, also sich gleich noch in die Lage des Kapitals reindenken. Hat man es hier nicht tatsächlich, und das meine ich gar nicht zynisch, mit Institutionen zu tun, die nur noch an ihrer Selbsterhaltung arbeiten und die wirklich froh sind, dass sie quasi die Armut der arbeitenden Klasse verwalten dürfen, weil sie davon eigentlich gut leben können?
Das klingt ja ein bisschen so, und deswegen würde ich da widersprechen, als seien die quasi jetzt in ihrer Position dazu da, dass die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind. Also Sie haben das als Ihre Arbeit eigentlich, die eher prekären Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, dass das ein Schritt zu weit ist. Das mag vielleicht vor 100 Jahren dann in der Perspektive von Michels mal so gegolten haben, aber heute sind wir doch eher in einer Situation, wo man sagen kann, naja, also wenn die nicht da sind, dann wird es definitiv noch mal viel schlimmer. Ja? Und haben wir wirklich hier die Situation, dass die jetzt ihre eigene Kundschaft quasi reproduzieren? Ja, also der Wirt, der sich freut, wenn viele Trunksüchtige es gibt, ja, die dann kommen. Das geht mir so einen Schritt zu weit, weil ich glaube, dass auf den so einen Einfall kann man natürlich immer kommen, aber ich glaube, dass man damit eigentlich dann die Lage nicht komplex genug einordnet. Denn de facto ist es natürlich so, dass eine Größe der Partei und dann noch einzelne Aufstiege, die stattgefunden haben, die da beschrieben werden von Michels, dazu führt, was er dann auch nennt, das führt dann zu Vorsicht. Also wächst die Partei, wächst die Vorsicht auch. Und das kann man sicherlich beobachten. Aber ob das jetzt zugleich auch aus so einem Hintergedanken heraus entsteht, na ja, ich mache da mal so weiter in meiner Politik der kleinen Reformen, damit auch weiterhin genügend Gewerkschaftsmitglieder da sind, die mich brauchen als der Chef, das ist mir doch ein bisschen simpel dann wiederum gedacht.
Nun, er sagt ja auch unbewusst, ne? Also er sagt quasi, sobald man der Revolution abschwört, dann praktiziert man ja eigentlich aber unbewusst diese zynische Haltung, die wir jetzt so charakterisiert haben. Und ich würde schon behaupten, dass es ja krass ist, dass zum Beispiel die modernen Gewerkschaften gar nicht mehr gucken, was geht eigentlich noch innerhalb dieses Systems. Also, dass die nicht revolutionär sind, geschenkt, das sind sie schon lange nicht mehr. Aber die versuchen ja noch nicht mal mehr, irgendwie da mal die Grenze auszuloten, mal zu gucken, wie weit können wir eigentlich hier gehen? Wo liegt da wirklich die Grenze des Klassenkampfes? All das macht man ja nicht mehr. Und da habe ich schon den Eindruck, dass da eine wahnsinnige Behäbigkeit eingesetzt hat, die weit über darüber hinausgeht, dass man sagt, das sind Reformisten. Das sind noch dazu oftmals, leider Gottes, ganz schön bequeme Reformisten.
Ja, ja, sie sind dann oft noch nicht mal reformistisch. Michels schreibt ja an anderer Stelle, mit dem Wachstum der Organisation wird der Kampf um große Prinzipien unmöglich. Und das ist, glaube ich, das, was du kritisierst, und da schließe ich mich an, und das gilt für Gewerkschaften, das gilt aber auch für linke Parteien, dass sie diese großen Prinzipien dann gar nicht mehr thematisieren wollen. Also du hast ja zum Beispiel auch gesagt, das Programm der Linkspartei ist interessant und da sind gute Ansätze drin, aber warum trauen die sich eigentlich gar nicht mehr dann auch Sozialismus zu sagen? Und ich glaube, das ist auch ein Grund, dass man also natürlich diese großen Prinzipien doch jetzt nicht verhandeln will. Das mag strategisch jetzt für eine Wahl eine kluge Sache sein, kurzfristig, aber das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, und da gibt es natürlich noch Leute, die das auch thematisieren wollen. Ich glaube auch, wenn du jetzt zur SPD oder Grünen gehst, dann merkst du, wenn dort solche Grundsätze angesprochen werden, dass man dann entweder verbannt wird in die Jugendverbände oder auch aus denen noch exkludiert wird, wenn es denen zu bunt wird, aber dass das eigentlich dann höchstens noch in einem rein akademischen Feld möglich ist, aber nicht mehr wirklich im parteipolitischen Terrain.
Ja.
Robert Michels kleidet ja diese Erkenntnisse auch in einen sehr soziologischen Satz. Er sagt, so wird die Organisation aus einem Mittel zum Zweck zu einem Selbstzweck. Das heißt also, die Sozialdemokratie wird zwar gegründet, um die bestehende Gesellschaft abzuschaffen, aber wie jede Institution, die entsteht, entwickelt sie eigene Beharrungskräfte. Letztendlich fordert jeder, der die Abschaffung des Bestehenden will, seine eigene Arbeitslosigkeit, und so beschränkt man sich in der Sozialdemokratie dann darauf, die bürgerliche Gesellschaft mitzuverwalten und dabei dann auch gewisse Interessen der Arbeiter hin und wieder zu vertreten.
Jetzt stellt sich aber eine Frage. Also muss diese von Michels konstatierte notwendige Oligarchisierung, also dass einige wenige Führer die Partei dominieren, muss all das unbedingt zu einer konservativen Wende in der Programmatik führen? Also könnte es nicht zum Beispiel auch sein, dass einige, ich sage mal, besonders linientreue Sozialisten die Macht in der Partei an sich reißen, um dann auch den Staat einem neuen Zweck oder einer neuen Raison zu unterwerfen? Michels sagt ja selbst, dass Demokratie auf allen Ebenen einer Partei unmöglich ist. Und dann frage ich mich schon, ja, aber wäre es denn nicht denkbar, dass einige besonders klassenbewusste Politiker die Partei zugunsten des Proletariats als Oligarchie übernehmen? Also Michels sagt ja ohnehin, anders als Oligarchie kriegt man eine Partei sowieso nicht. Und dann verstehe ich nicht, warum mit der Partei, mit der Größe der Partei unbedingt einhergehen muss, dass man diesen großen Prinzipien abschwört. Es könnte ja auch sein, dass man eine Arbeiterschaft sich durch Bildung heranzieht, die diese Prinzipien mit einem teilt und die sogar hofft, dass sich da eine Oligarchie an die Spitze setzt, die das konsequent bis zum Ende durchfechten will. Und ich meine, das sah ja mal auch so aus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da ist es vielleicht ganz interessant, mal kurz über die russische Revolution nachzudenken. Michels hat dieses Buch ja 1911 geschrieben, aber er hat 1925 noch eine zweite Auflage herausgebracht. Und da schreibt er dann auch unter anderem über Lenin und bringt seine Bewunderung für die russischen Revolutionäre zum Ausdruck. Was er dann aber macht, ist, dass er hervorhebt, dass die Sowjets eben nicht auf eine Arbeiterdemokratie in Gestalt einer Millionenpartei gesetzt hätten, sondern auf eine kleine Elite.
Wenn aber schon eine kleine Elite in der Lage ist, eine Revolution durchzuführen, dann ist das von Seiten Michels kein gutes Argument gegen die Hoffnung auf eine Massenpartei, die die Verhältnisse von Kopf auf die Füße stellt. Es mag ja sein, dass es auch in so einer Massenpartei nie durchgehend demokratisch zugeht, aber wenn eine Oligarchie ohne größeren gesellschaftlichen Rückhalt eine Revolution durchführen kann, müsste eine Parteioligarchie mit großem Rückhalt das doch auch können, wenn sie es denn will.
Ja, und das ist dann sehr fraglich und vielleicht das Letzte ist eher das Problem. Die maßgeblichen Politiker der SPD entscheiden sich, zu verantwortungsbewussten Mitregierenden zu werden. Wir kennen ja alle diese Buzzwords wie Regierungsfähigkeit. Ja, da wird dann zum Beispiel gesagt, wenn man gegen die Aufrüstung ist, dann ist man nicht regierungsfähig. Und dann ist eben irgendwann die Frage, bin ich jetzt für ein richtiges Prinzip oder will ich um jeden Preis mitregieren? Und dass die linken Parteien ins bürgerliche Lager wechseln, das liegt sicherlich nicht nur in der Oligarchie innerhalb der Partei begründet, denn es wäre ja auch denkbar, dass einige strenge Revolutionäre an der Spitze der Partei stehen. Das Problem besteht vielmehr darin, dass die Köpfe der Sozialdemokratie konstruktiv mitregieren wollen. Wobei Robert Michels nicht per se etwas gegen Realpolitik hat. Solange die SPD zum Beispiel als Opposition agiert, schreibt Michels, kann sie in der Tat Konzession der herrschenden Klasse für die Arbeiter erringen. Jedoch, schreibt er dann, wird ein solcher Prozess in dem Moment zum Stillstand kommen, wo es den herrschenden Klassen gelungen sein wird, die Opposition der äußersten Linken zur Mitarbeit an der Regierung selbst heranzuziehen. Die politische Organisation trägt zur Macht, die Teilnahme an der Macht macht aber stets konservativ.
Ja, das ist ein wirklich interessanter Punkt. Es ist etwas anderes, ob man als oppositionelle Fraktion die Regierung vor sich hertreibt und unter ihr, unter Androhung der Revolution, gesellschaftliche Veränderungen dann abtrotzt oder ob man aus staatsbürgerlicher Verantwortung mitregiert. Michels schreibt, parlamentarisch erstarkt begann sich plötzlich bei ihr, der Sozialdemokratie, das Verantwortungsgefühl zu regen. Ihm zuliebe trat sie alsbald mit aller Autorität, über die sie verfügte, den radikalen Richtungen in ihrem Schoße entgegen, die sie bisher ruhig hatte gewähren lassen. Im Namen dieses Gefühls erteilte sie dem Antimilitarismus Absagen, wies sie den Generalstreik von sich ab, verleugnete sie alle Kühnheiten und Logizismen ihrer Vergangenheit. Das heißt, wir haben doch hier etwas sehr Aktuelles geschildert. Wir erinnern uns doch beispielsweise, als Kevin Kühnert die Vergesellschaftung von Autokonzernen in Deutschland forderte. Wir wissen auch, wie er sich zu Mieten geäußert hatte, etc. Ja? Und Jetzt haben wir Kevin Kühnerts letzte Rede erlebt im Bundestag, in der er richtigerweise die CDU darauf hinwies, dass es vor Jahren wohl noch ein Skandal gewesen wäre und zu großen Diskussionen innerhalb der Partei geführt hätte, wenn ein jüdisches Mitglied, nämlich Michel Friedmann, erklärt auszutreten, weil er diesen Pakt mit der AfD nicht dulden kann. Dies aber jetzt nicht passiert. Dann macht aber Kühnert in seiner Rede weiter und spricht von einem Verantwortungsgefühl, bei dem eine Partei bereit sein muss, gegen den Willen der Bevölkerung Dinge durchzusetzen, und der verweist dann zum Beispiel auf die Wiederbewaffnung Deutschlands etc. und ruft das jetzt der CDU ins Gewissen, offenbart natürlich damit seine eigene Haltung auch, dass es also nicht darum geht, in erster Linie die Interessen der Wähler bzw. der Arbeiter als Arbeiterpartei zu vertreten, sondern es gibt eine Art des Regierens, des Mitregierens, was dann Regierungsverantwortung oder wie auch immer genannt wird, was bedeutet, dass also plötzlich nicht mehr die Interessenvertretung zählt, sondern was dann einfach zählt, ist, dass man sich so einer Staatsräson unterwirft. Und das offenbart ja eigentlich sehr gut dann das, was Michels hier meint.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn man dieses Wort Regierungsfähigkeit ernst nimmt, dann kann man ja immer ganz gut ableiten, was eigentlich an dem jetzigen System so falsch ist. Also wenn man zum Beispiel sagt, man eine linke Partei und die fordert hohe Löhne und dann sagen die ganzen bürgerlichen Medien, ja, also das ist nicht regierungsfähig, dann kann man sich die Frage stellen, ja, was bedeutet das denn eigentlich? Wenn man also wirklich die Forderung vertritt, Leute sollen von ihrer eigenen Händearbeit leben können, dann vertritt man einen Standpunkt, der sich mit dem bestehenden System nicht verträgt, und dann ist man nicht regierungsfähig. Und das führt dann für diese Leute nicht dazu, dass sie sagen, oh, das ist aber ein komisches System, in dem Leute nicht von ihrer Arbeit leben können, sondern es führt dazu, dass sie sagen, also diese Linken, das sind ja schwachsinnige Trottel. Und das ist schon sehr, sehr bemerkenswert, und deshalb lohnt es sich da immer, auf genau solche Buzzwords zu hören, gerade wenn der eigenen Ansicht nach linke Parteien sie bemühen. Also immer wenn Linke anfangen, diese Wörter zu benutzen, dann weiß man, da muss man dazwischen grätschen oder die Partei ist 5 Jahre später verloren. Das kann man eigentlich so sagen.
Ja, es ist ja ganz interessant, dass Michels noch nicht so diese ganz modernen Buzzwords hat. Aber wovon er dann auch spricht, ist ja, dass wenn sich die Partei dann gebildet hat, machtvoll zentralisiert ist, dann hat sie 2 Grundpfähle, auf denen sie steht. Das ist die Autorität und die Disziplin. Und dann verwandelt sie sich, weil Autorität und Disziplin plötzlich so ganz wichtig werden, in eine Regierungspartei, noch bevor sie überhaupt regiert. Und das bedeutet dann auch, dass sie alles so einem Regieren wollen und sollen unterwirft und sie quasi schon mal im Kleinen erprobt, was dann im Großen später einmal sein wird, wenn man die Regierungsverantwortung übernimmt. Und das ist eigentlich das Interessante hier, dass wir sehen können, wie immer wieder solche Strukturen auftreten, dass man erst einmal den wilden Mann macht, ja, und dann aber sehr bald auf diese Kategorie der Regierungsverantwortung übergeht. Und dann ist eigentlich auch der Punkt da, an dem man sich alle anderen, die noch die alte Position hat, man die vom Leib hält, indem man sagt, ja, die sind naiv oder so etwas, ja. Also das ist ja immer interessant, dass die Leute, die diesen karrieristischen Weg nicht mitgehen, als die Naiven hingestellt werden, wenngleich das ja gar nicht die Opposition ist. Also der eine macht das zwar mit Kalkül, aber das heißt ja nicht, dass die anderen naiv sind, sondern man könnte auch sagen, die sind prinzipientreu.
Aber es ist, also man findet teilweise ja wirklich sogar die Worte, die wir heute benutzen, dort schon. Also regierungsfähig als Begriff finden wir dort. Aber das meint er dann natürlich kritisch, ja, dass er das denen vorhält. Oder das Wort Volkspartei kommt da schon vor. Also da sagt er eigentlich, dass mit diesem Turn Richtung, also dass man alles Revolutionäre ablegt, dass die SPD zu einer Volkspartei wird. Und das meint er auch wirklich genau in dem Sinne, wie man das heutzutage meint. Also dass es nicht mehr eine Klassenpartei ist, die nur für die Arbeiter da ist, sondern eben für ganz Deutschland. Und das ist etwas, was eben zu Beginn des 20. Jahrhunderts passiert, dass die Reformisten innerhalb der SPD immer stärker werden. Sie wollen nicht mehr nur als Träumer oder als vaterlandslose Gesellen gelten, sondern sie wollen staatspolitische Verantwortung. Und ein besonders krasses Beispiel, das Michels aufwirft und das mir noch gar nicht bekannt war, das stammt aus dem Jahr 1904. Da geht es im Reichstag um die sogenannten Herero-Kriegskredite. Also es geht um den deutschen Imperialismus und Kolonialismus, wo man erstmal denken würde, klar, da war die SPD sicherlich gegen. Nun, das war damals ein bisschen ambivalenter. Der Historiker Hans-Christoph Schröder, der schreibt dazu in seinem Buch Gustav Noske und die Kolonialpolitik des Deutschen Kaiserreichs. Wie sehr die Sozialdemokratie in die Kolonialpolitik verstrickt wurde, macht die Entscheidung der Reichstagsfraktion im Januar 1904 deutlich, die geforderten Kredite für die Niederschlagung des Herero-Aufstandes nicht abzulehnen, sondern sich der Stimme zu enthalten. Dieser Beschluss wurde mit dem Hinweis auf den notwendigen Schutz der deutschen Siedler, vor allem ihrer Frauen und Kinder, begründet. Das ist ja jetzt ein unglaubliches Beispiel. Also der deutsche Staat betreibt Kolonialismus in fremden Ländern, ein Kolonialismus, den die SPD ja erstmal auch abgelehnt hat. Infolge dieses Kolonialismus, infolge dieser unglaublichen Gewalt, kommt es dann natürlich auch zu Angriffen auf die deutschen Besatzer. Und jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, gut, wir waren immer gegen diese Gewalt. Vielleicht wäre das jetzt einfach der Moment, sich dort zurückzuziehen, aufzuhören, diese Leute zu unterdrücken und gut ist. Das könnte man ja machen. Dann würde ja auch keiner mehr zu Schaden kommen in Zukunft, die Frauen und Kinder der Besatzer. Stattdessen, was macht man? Man zeigt sich verantwortungsbewusst. Anstelle einer Ablehnung hält man nur eine Enthaltung dagegen. Und die Folgen dessen, was dann passierte nach diesen Krediten, die sind ja bekannt.
Hm. 10 Jahre später geht die SPD dann noch einen Schritt weiter. Sie stimmt den Kriegskrediten zu, unterstützt also den Ersten Weltkrieg direkt. 3 Jahre nach Michels berühmter Schrift scheint die SPD Michels also endgültig recht zu geben. Wir finden also bei Robert Michels 2 Arten von Gründen, wieso die politische Linke ihre eigenen Ideale immer wieder verliert. Erstens, die einen sind organisationssoziologisch zu charakterisieren. Die eigentlich geforderte Demokratie auf allen Ebenen ist in der parteipolitischen oder gewerkschaftlichen Praxis schlicht nicht umsetzbar. Die linken Organisationen spalten sich in Führer und Geführte, um mal in der Terminologie zu bleiben. Bei Michels heißt es, der Akt der Wahl ist gleichzeitig Ausdruck und Vernichtung der Massensouveränität. Das heißt also, die Massen sind nur noch dazu da, um die von oben geforderte Politik durchzusetzen. Und der 2. Grund besteht darin, dass die Parteien ihre revolutionäre Vision verlieren. Aus Gründen der Verantwortung, in Anführungszeichen, ja, wollen sie konstruktiv mitregieren, was dann eben bedeutet, dass man zum Krieg fürs Vaterland oder für liberale Arbeitsmarktreformen trommeln muss. Denn ein Land zu regieren ist etwas anderes, als exklusive Klassenpolitik zu betreiben.
Am Ende seiner Schrift ist Michels merkwürdig ambivalent. Er hält auf der einen Seite ein Plädoyer für die Demokratie, und zwar nicht, weil er also Demokratie in so einem emphatischen Sinne als etwas wirklich Partizipatives, das hält er gar nicht wirklich für realisierbar, aber er wirbt dennoch dafür, es zu versuchen. Also er wirbt quasi dafür, diesem Ideal entgegenzustreben.
Gleichzeitig, ja, er sagt ja, also das ist ja auch das sehr Aufrichtige da. Ich glaube, und das fehlt ja auch heute in diesen ganzen Debatten zur Rettung der Demokratie, dass man so einen abstrakten Begriff nimmt und man füllt ihn eigentlich nur mit Emotionen, aber setzt sich nicht kritisch mit ihm auseinander. Und man muss sich natürlich mit oligarchischen Tendenzen, mit technokratischen Tendenzen, das konnte ja mich jetzt noch gar nicht so voraussehen, wohin das noch alles führt, auch so Unabhängigkeit der EZB und was weiß ich, also wie man auch so Konstrukte schmiedet, die dann dafür sorgen, dass natürlich der demokratische Zugriff verloren geht und so. Dass man also die Demokratie, wenn man sich denn zu ihr bekennt, wie das jetzt gerade viele so laut halt tun, doch nur so umarmen kann, indem man auch ihre immanenten Nachteile nicht ausblendet. Und das ist ja etwas, was Michels eigentlich mit dieser Schrift deutlich machen will. Es gibt da ganz klare Nachteile, aber er sagt ja am Ende, die Demokratie ist das geringere Übel. Er sagt, naja, was wäre schon das Ideal? Also das Ideal, sagt er, wäre eigentlich eine Aristokratie sittlich guter und technisch brauchbarer Menschen. Und fragt dann, aber wo ist die zu finden, ja? Und manchmal sagt er, gibt es vielleicht noch sowas wie Auslese, aber das Schlimmste ist eigentlich das Prinzip Erbschaft. Und dann schließt er damit, dass er sagt, darum ist die Monarchie als unverfälschtes Prinzip die Verkehrtheit in der Potenz theoretisch schlimmer und zumal unheilbarer als die verworfenste, ethisch anstößigste Demagogendiktatur. Und das ist natürlich jetzt interessant, dass er also sagt, dann lieber Diktatur bevor Monarchie. Und man hat ja bei mich jetzt gemerkt, also dass da ein Führerprinzip in der Demokratie ausgemacht wird.
Aber auch affirmiert wird. Also er sieht
genau, es als Alternativ. Genau, es wird ausgemacht und es wird doch wird dann auch affirmiert, weil er sagt, so ist die Welt.
Genau, er sagt am Ende, das Führertum ist eine notwendige Erscheinung jeder Form gesellschaftlichen Lebens. Und das ist natürlich eine sehr radikale Aussage, die leitet er organisationssoziologisch ja relativ redlich her, das muss man ihm wohl lassen. Ja. Dennoch bleibt so ein bisschen die Frage, ob da man nicht schon diese Vorzeichen gesehen hat von dem, was später einmal kommen sollte. Also dass man quasi hier schon sehen kann, naja, wenn man eigentlich auf der einen Seite das kritisch sieht, wie undemokratisch, wie elitär, wie verbourgeoisiert die Sozialdemokratie wird. Und auf der anderen Seite die ganze Zeit nur sagt, na anders kann es ja eh nicht gehen. Anders als antidemokratisch kann ja eine demokratische Partei gar nicht sein und so weiter. Ja, also man hat auf der einen Seite immer dieses Ideal, was hochgehalten wird. Und auf der anderen Seite dann die Empörung, dass es doch nicht eingehalten wird. Und ich glaube, dass es dann vielleicht doch gar kein so weiter Weg mehr ist, dass man dann irgendwann bei der endgültigen Affirmation angekommen ist.
Mhm. Ja, das ist
beim wirklich starken Führer, der richtig durchgreift.
Ja, das ist durchaus möglich da, aber trotzdem ist ja das eine nach wie vor wichtige Denkanregung, die mich jetzt da eigentlich eine mitgibt, nämlich die Frage ist ja, wie organisiert man dann eigentlich eine Partei so, dass dieses Führerprinzip nicht so stark wird, dass Bürokratie zwar ermöglicht wird, aber ohne dass daraus dann diese Oligarchie entsteht, bei der dann eine Herrschaft der wenigen sich dauerhaft etabliert, die sich auch dann nach unten so hin abdichtet, dass wirkliche reformistische Politik schon nicht mehr möglich ist, geschweige denn revolutionäre. Das ist ja jetzt auch eine Frage, die müsste eigentlich jetzt Grüne und SPD wieder neu beschäftigen, aber ich glaube, es ist auch eine Frage, die sich ja jetzt stellt für die offenbar erstarkte Linkspartei. Wie organisieren die das denn jetzt eigentlich, dass sie weiterhin eine Offenheit für verschiedene Strömungen bewahren, bei gleichzeitiger organisationeller Anforderungen, die sich stellen, wenn man jetzt über 80.000 Mitglieder hat und wenn man doch wieder im großen Spiel mitspielen will.
Naja, meine Befürchtung ist ja gar nicht, dass diese Partei irgendwie zu wenig pluralistisch wird, sondern ich habe ja eher die gegenteilige Angst, dass sie beliebig pluralistisch wird, dass jetzt viele junge Leute eintreten, die begeistert sind, die zu Recht erstmal natürlich von den linken Idealen begeistert sind, die aber natürlich wenig theoretische Klarheit über das Ganze haben und die dann entweder dafür sorgen, dass es so die neuen Grünen werden oder aber die dann nach relativ kurzer Zeit wieder entsetzt austreten, weil sie dann doch merken, ui, alles, was ich eigentlich an gesellschaftlicher Veränderung gerne hätte, ist deutlich zäher und langwieriger als Kampf, als ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Das ist ja auch viele eine ganz schwierige Erfahrung. Und ich glaube, jetzt müsste ja eigentlich der Moment da sein, wo man sagt, wir setzen uns erstmal eine Linie, was wollen wir eigentlich? Der Slogan jetzt gerade heißt ja, alle wollen regieren, wir wollen verändern. Und den finde ich hervorragend, dass man sagt, man kann verändern, ohne zu regieren. Also deshalb meinte ich auch vorhin, es gab mal in der Sozialdemokratie sowas wie sozialdemokratische Kneipen. Also dass man eine Partei wird, die wieder ins Leben der Leute reingeht, die also nicht zwangsläufig regieren will, sondern die überhaupt erstmal so ein Ort der Organisation ist, um Menschen zusammenzubringen, um sie zu stärken, um ihnen zu zeigen, wie sie sich wehren können gegen die untragbaren Verhältnisse, ohne dass man selbst ganz konstruktiv mitregiert und über die Frage entscheidet, wie viel Kriegsgerät brauchst du gerade am anderen Ende der Welt oder so. Das, glaube ich, wäre das, was jetzt nötig wäre. Mhm. Dass man diesem Slogan gerecht wird.
Diese Strukturen ließen sich natürlich auch bei den anderen erwähnten, also bei SPD und Grünen, wieder mehr ausbauen, wenn daran Interesse bestünde.
Da gibt's kein Interesse.
Also das ist ja eben auch so eine Sache, dass wir ja bei den Grünen jetzt stark erlebt haben, dass also die letzte Pluralität ja auch dann aufgegeben wurde, beziehungsweise rausgeworfen wurde, ja, dass man also jetzt eigentlich so eine ganz starke Zuspitzung hat auf eine Person, nämlich auf Robert Habeck, der dann aber auch um sich herum nur noch Menschen hat, die ihm eigentlich nicht mehr widersprechen. Nun hat jetzt Ricarda Lange auch nicht die größte Binnenpluralität reingebracht, aber das war natürlich immer noch ein gewisser Kontrapunkt zur Habeck-Politik, und das ist dann auch verlustig gegangen. Also es ist schon ganz interessant, wie eigentlich hier eine Verstärkung eigentlich dieser These von Michel zu beobachten ist, was natürlich dann irgendwann kritisch wird, wenn das zu vielen Leuten Ärger bereitet und sie sehen, dass das dann immer weniger mit ihnen zu tun hat. Und das sieht man ja dann auch an solchen Abstoßbewegungen, wie das zum Beispiel sich dann viele junge Grüne zu einem Austritt entschieden haben. Und ich glaube auch, dass jetzt bei der SPD Ähnliches zu beobachten ist. Also man merkt ja schon, dass da manches rumort. Und man sich ja auch fragt, wie das sein konnte, dass man mit, glaube ich, 49 Jusos quasi im Bundestag saß und davon aber eigentlich nicht viel zu spüren war. Wir werden uns jedenfalls in Zukunft ja auch wieder mit der Demokratie und auch mit wichtigen linken Kritiken der Demokratie beschäftigen. Nun wollen wir noch zum Schluss kurz auf unsere Zusatzinhalte hinweisen. Die aktuelle Folge der Speakeasy Bar ist bereits erschienen. Und außerdem werden wir dann Ende des Monats einen Science-Fiction-Roman lesen von Ursula K. Le Guin. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich ich muss jetzt gerade selbst schauen, 25. das ist ein Dienstag, in Berlin bin bei der Böckler Stiftung. Das ist aber schon so gut wie ausverkauft, glaube ich, habe ich gehört. Wir sind aber noch am 1.
Das ist auch schon März ausverkauft.
Alles ausverkauft. Dann kann ich noch darauf hinweisen, das ist noch nicht ausverkauft, dass ich am 12. März in Berlin bin, im Brechthaus. Dort spreche ich mit Julia Friedrichs über Thomas Manns Felix Krull.
Und ich kann berichten, ich freue mich sehr, in der neuen Nachrichtensendung von Sibylle Berg und Martin Sonneborn zu Gast gewesen zu sein. Die Sendung ist von der ersten bis zur letzten Sekunde wunderschön geworden. Den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung, ebenso natürlich wie den bereits erwähnten Link zum Tag der progressiven Wirtschaftspolitik.
Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!